Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Und wir sprechen heute über ein einziges Duell, nämlich das am nächsten Samstag. Borussia zu Gast beim FC Bayern. Das letzte Wochenende war spielfrei. Das heißt, wir können uns ganz auf das fokussieren, was kommt am Samstag, und reden darüber, was wir zu erwarten haben.
Genau, wir reden darüber, warum Borussia bei den Bayern eigentlich nicht verlieren darf und was die Wahrscheinlichkeit ausmachen könnte, dass das auch eintrifft.
Also einerseits, andererseits. Warum es günstig ist zu punkten, warum es vielleicht aber auch sehr schwierig wird, und danach tauchen wir, wie so gerne, mal ein bisschen ab in die Historie.
Genau, wir gucken, was es für Punkte gab, und wir gucken, wer aktuell möglicherweise ein Bayern-Held werden könnte. Und natürlich gibt es die Klassiker, zum einen unsere Ergebnistipps und zum anderen
Aufstellungstipp, den meinst du wahrscheinlich, genau. Das, ich weiß gar nicht, was mehr Klassiker ist. Ich würde fast sagen, der Ergebnistipp ist noch ein größerer Klassiker. Aber das ganz am Ende, jetzt erstmal mitten rein in alles, was ihr wissen müsst zu diesem Spiel und zu dem, was es ausgemacht hat in den vergangenen Jahren. Viel Spaß. Herr Carsten, ein spielfreies Wochenende am 1. Mai ist man jetzt gar nicht so gewohnt aus vergangenen Jahren. Gut, lustigerweise doch aus dem letzten, da steckten wir noch im Corona-Bundesliga-Shutdown, aber das war ja nun auch eine der größten Außergewöhnlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Also nichts, worauf wir richtig zurückblicken müssen, was Borussia so veranstaltet hat am Wochenende, sondern wir können vorausschauen auf das, ja, auch terminlich so gesehene Topspiel in München, Samstag 18.30 Uhr. Und wir blicken, wie wir das auch in den vergangenen Wochen oft gemacht haben, auf die Tabelle, damit wir direkt mal abstecken können, worauf es da wirklich ankommt. Was kann man sagen über diese Voraussetzungen? Es geht ja nun wirklich in die tabellarische und spielplanmäßige Crunch-Time am 32. Spieltag.
Ja, es kommt einfach darauf an, dass Borussia Mönchengladbach dreimal gewinnen muss, am besten. Und zu diesen dreimal Gewinnen zählt dann eben auch der Sieg beim FC Bayern. Bekanntlich sechster Platz ist das Ziel der Gladbacher. Der siebte ist jetzt auch, das wissen wir seit dem vergangenen Wochenende. Von daher war Gladbach ja so etwas wie einer der Co-Gewinner der Pokal-Halbfinals. Durch das Endspiel Leipzig gegen Dortmund ist der siebte Platz jetzt der, der in die Conference League führt, und von daher ein Europaplatz. Das ist gut für Gladbach, aktuell diesen siebten Platz innehabend. Aber Gladbach will Platz sechs. Das hat Jonas Hofmann zuletzt zum Beispiel bei uns im Interview nochmal ganz klar gesagt. Klar, seitdem ist noch einiges wieder passiert. Aber in München darf man sich eigentlich nicht viel erlauben. Also Minimum ein Punkt muss her. Denn Leverkusen hat 4 Punkte Vorsprung, und sollte Gladbach bei den Bayern verlieren, Leverkusen macht seinen Job, dann wäre es da schon gewesen mit Platz 6 und damit dann nach dem Champions-League-Platz auch das nächste kleine Saisonziel, das kleinere Europa-Saisonziel weg, und dann bliebe halt nur noch das Rennen um Platz 7. Und das wäre ein bisschen schade, wenn das halt schon so relativ früh vor Schluss dann eben so wäre.
Ja, wir haben das nach dem Hoffenheim-Spieltag thematisiert, der Joker ist weg, damit ist gemeint, patzen zu dürfen in München. Ja, bei der Niederlage ist die Wahrscheinlichkeit ja auch echt ziemlich groß, dass der Platz 6-Zug schon abgefahren ist. Leverkusen spielt nämlich gegen Bremen, die momentan ja formschwächste Mannschaft der Bundesliga, viele, viele Niederlagen in Folge. Und ja, es gilt, diese finalen Antworten zu verhindern. Das könnte auch mit einem Unentschieden klappen. Selbst wenn Leverkusen dann gewinnt, dann sind 6 Punkte Rückstand. Aber die Tordifferenz ist ja nicht so verkehrt nach den vergangenen Siegen bei Borussia. 3 Tore schlechter als Leverkusen ist man da. Und Leverkusen hat ja 2 doch recht heftige Aufgaben noch vor sich. Letzter Spieltag gegen Union Berlin, die dann noch im Rennen sein werden um Platz 7. So viel kann man sagen. Und dann letzter Spieltag in Dortmund, die aller Voraussicht nach dann noch um die Champions League kämpfen. Also ja, Leverkusen muss jetzt besser mal am Wochenende Meter machen, wenn man da den sechsten Platz sichern will.
Ja, Gladbach aber auch. Das ist ja entscheidend. Du hast ja gerade schon Union Berlin erwähnt. Die bleiben hartnäckig mit obendran, die Herrschaften aus Köpenick, und werden sich mit Sicherheit jetzt auf der Zielgeraden auch nicht einfach so abfangen lassen. Gladbach hat sie ja schon in 2 Spielen erlebt. Leverkusen darf noch, und ja, Gladbach muss auch nach unten gucken, weil es wäre ja auch extrem ärgerlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, über den siebten Platz noch in die von dir ja doch auch sehr umschwärmte Conference League da einzuziehen. Und das ist Europa. Europa ist Europa. Das haben wir an dieser Stelle ja auch schon mehrfach gesagt. Und dann Achter zu werden, wäre natürlich doppelt ärgerlich. Also die Pokal-Endspielsvorlage, interessanterweise ja auch gerade die von den Gladbach-Fans am meisten, ich sag jetzt mal, bewunderten Clubs.
Die am meisten nicht geliebte, ja.
Leipzig, ja. So könnte man es sagen. Also die haben ja längst den 1. FC Köln, glaube ich, abgelöst in so in der Unmutsskala zumindest. Naja, aber egal, die haben jetzt dafür gesorgt, dass dieser 7. Platz eine Chance ist für Borussia Mönchengladbach und die sollte man dann auch nutzen. Das heißt also, Gladbach muss jetzt tatsächlich wie so ein Uhu nach vorne und nach hinten gucken, immer wieder den Kopf mal drehen, was macht Union Berlin. Aber entscheidend ist, sie müssen die Gladbacher ganz einfach ihren Job machen und am besten, wie gesagt, 3 Spiele gewinnen.
Ich weiß nicht, was Union Berlin für ein Tier ist. Die sind ja aber wirklich auch sehr, auf sehr interessante Weise involviert. Spielen jetzt gegen Wolfsburg und sind damit dann Dortmunder Schützenhilfegeber, was die Champions League angeht. Dann vielleicht Gladbacher, aber natürlich auch aus Eigeninteresse in Leverkusen. Und ja, letzter Spieltag spielt Union dann gegen Leipzig, die vermutlich dann schon als Vizemeister feststehen. Ist dann das letzte Spiel von Julian Nagelsmann. Das Pokalfinale ist ja vor dem letzten Spieltag. Also ja, viel gegenseitiges Schützenhilfe geben und sich dann aber auch womöglich in den Rücken fallen. Das kann ja halt im Fall von Union Berlin passieren. Gladbach könnte sich da freuen über einen Berliner Sieg am vorletzten Spieltag in Leverkusen. Aber wenn man das nicht nutzt, in dem Fall dann gegen den VfB Stuttgart, ist alles umsonst. Und da ist jede Woche tun, muss ich jetzt natürlich an den SC Freiburg noch erinnern, der nicht völlig raus ist aus diesem Rennen, weil er dieses eine Spiel weniger hat, zwar 5 Punkte Rückstand, aber kann das mit einem Sieg gegen Hertha noch verkürzen und damit sich einmischen und vielleicht der lachende 9. sein in dem Fall und dann am Ende der 7. Aber das ist nicht das große Thema am Wochenende. Jetzt sind wir also bestens vorbereitet, was die tabellarische Situation angeht. Ja, Gladbach zu Gast in München ist auf jeden Fall aufgrund der vergangenen Jahre nicht dieses Spiel, wo man denkt, oh Gott, was soll das denn geben? Und wahrscheinlich gibt es auf jeden Fall einen auf die Mütze.
Na ja gut, die Zeiten sind ja ohnehin schon länger vorbei, seit 2011. Wir werden ja gleich noch über die erfolgreichen Gladbach-Spiele bei den Bayern reden. Aber ich glaube einfach, wenn man sich so die Bayern dieser Saison mal anschaut, die sind ja jetzt nicht so diese absolute Klotz, den man überhaupt nichts anhaben kann, der da einfach in der Landschaft steht und an dem keiner rütteln kann, sondern die sind ja einfach schon relativ menschlich unterwegs, haben unglaublich viele Spiele, in denen sie in Rückstand geraten sind, auch gerade in der eigenen Arena dort, in der Allianz Arena. Und ja, das ist eben das, wo ich sage, da könnte Gladbach ja. Und die Bayern sind nicht so sattelfest, wie es sonst immer waren. Gerade die Defensive, das hat man wirklich oft gesehen, das hat Hansi Flick auch oft schon thematisiert, ist nicht gerade das Prunkstück. Und da sind die Gladbacher ja, wir gucken auf die letzten 6 Spiele mit ihren 18 Toren, gerade so richtig in Form, um möglicherweise die Bayern dann auch da noch mal ein bisschen zu piesacken. Ich habe Wochenende mal kurz mit Oliver Neuville gesprochen, der ist ja gerade 48 geworden, hatte Geburtstag am Samstag, selber Stürmer gewesen und der weiß natürlich genau, dass wie man einem Favoriten auch wehtun kann, indem man ihm einfach offensiv ein paar Stiche versetzt und naja klar, hintenrum natürlich sicher steht, aber ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall in dieser Saison für Gladbach packbarer sind als vielleicht in vielen Saisons vorher und nochmal, dieser letzte Sieg in München, dieses 3:0 am 6. Oktober 2018, das ist natürlich eine Vorgabe, mit der man ganz gut arbeiten kann. Vergangene Saison gab es ein knappes 1:2. Also ich sage, die Bayern sind anfällig und ich sage, die Gladbacher sind im Moment zumindest, was die Offensive angeht, auch in der Lage, das zu nutzen.
Sind mittlerweile die 4. Offensive, haben da gut aufgeholt. Und die Bayern haben also ein richtiges 80er-Jahre-Torverhältnis. 86:40 nach 31 Spielen können einer der Meister werden mit den meisten Gegentoren. Je nachdem, was Gladbach am Wochenende macht, vielleicht auch der Meister mit den meisten Gegentoren. Ja, interessante Konstellation. Die Bayern hätten ja schon alles fix machen können in Mainz mit einem Sieg, haben da verloren. Nachdem man im Hinspiel gegen Mainz schon auch 2:0 zurücklag, damals auch, ich glaube, noch 5:2 gewonnen. Ja, deswegen ist das Gladbacher Selbstvertrauen schon angebracht. Was aber, ja, so eine übergeordnete Frage stellt, warum das eigentlich so ist, dass sich der Respekt so in Grenzen hält gegenüber den Bayern. Irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt diesen Schwung aus 2011, 12, jetzt seit 10 Jahren mit, weil man da wirklich, ja, einmal glücklich kurios, aber eben sehr initial zündend 1-0 gewonnen hat, dann im Rückspiel, Rückrundenauftakt 3-1 zu Hause. Und irgendwie ist seitdem der Respekt weg, egal wer der Bayern-Trainer ist, egal wie wenig Spiele die verloren haben zuvor. Ich finde es fast schon Gladbach untypisch, weil das ja ein Ding ist, was wir ihnen oft vorwerfen, dass man irgendwie, ja, dass da so ein bisschen dieser Spirit fehlt, irgendwie auch, sich dann dieses Zutrauen zu haben. Aber bei den Bayern oder beziehungsweise gegen die Bayern ist es halt immer so.
Ja, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Qualität der Gladbacher Mannschaft natürlich extrem gestiegen ist und dass Gladbach ja generell gegen spielstarke Mannschaften einfach besser aussieht als gegen Mannschaften, die sich vielleicht hinten einigeln oder die mit verstärkter Defensivarbeit arbeiten. Wenn Gladbach mitspielen kann, kann es sich ja auch wirklich in Dinge reinsteigern, wahrhaftig fußballerisch und spielerisch. Wir haben das ja auch schon oft gesagt, dass gerade in diesen Spielen gegen Dortmund, gegen Leipzig, auch gegen Hoffenheim einfach unheimlich guter Fußball gespielt wird von beiden Seiten. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ja kurioserweise Manuel Neuer ja eine extreme Anfälligkeit gerade gegen Gladbach hat. Wir erinnern uns, glaube ich, spontan an 3 bis 4 bis 5 Tore, die er normalerweise nicht bekommen würde, die er gegen Gladbach hat. Wir hatten vergangene Woche ja mit unserem neuen Kolumnisten Raphael einen, der mit einem Doppelpack 2015 für den 2-0-Sieg gesorgt hat. Er hat selber zugegeben, das erste Tor, das ist normalerweise eins, was Manuel Neuer überhaupt nicht bekommt. Also er ließ den auch quasi durch die Hosenträger rollen, den Ball. Klar, war natürlich trotzdem auch ein guter Schuss, aber genau auf den Mann, der dann eben den Ball da durchflutschen ließ. Und das sind ja viele Situationen, in denen Neuer komischerweise so gefloppt hat, was man von ihm sonst nicht kennt. Keine Ahnung, warum es gerade gegen Gladbach ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass Gladbach wirklich spielerisch extrem aufgeholt hat seit 2011. Damals, wenn wir uns erinnern, war es ja doch ein sehr glücklicher Sieg mit einer extremen Abwehrleistung, ganz starker Markt der Szene. Ter Stegen im Tor. Aber wenn ich so an die letzten beiden Siegen denke, das 2-0 mit Lucien Favre 2015, Gladbach extrem gut organisiert, defensiv, Bayern kaum eine Chance. Und bei dem 3-0 2019 unter Dieter Hecking war Gladbach spielerisch die bessere Mannschaft.
Ja, sie war auch unglaublich effektiv. Ohne geht das gegen die Bayern auch nicht. Das war auch das Motto oder das Motiv im Spiel in der Hinrunde, als man einfach dann zack, zack das Spiel gedreht hat, eiskalt vor dem Tor war. Ja, das ist natürlich ein Weg, der zum Erfolg führt. Und ohne Glück geht es nun mal auch nicht. Also klar, mit großem Unglück über 10 Jahre gäbe es vielleicht 2, 3 Siege weniger gegen Bayern. Erinnere da an das 2-1 im Heimspiel 2019, als Rami Benzibaini in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt trifft. Da war es ja nun auch, hätte schon alles entschieden sein können zur Pause, müssen sogar. Aber man hat es eben, und das ist auch ein wichtiger Punkt, immer wieder geschafft, wenn sich das Spiel dann irgendwie so in Richtung Gladbach bewegte, dann eiskalt zuzuschlagen. Und das ist natürlich auch das beste Motto für Samstag, wenn die Chance da ist, die dann auch sehr vehement zu ergreifen.
So ist es. Aber, und natürlich gibt es auch an diesem Spieltag ein Aber, die Bayern haben natürlich einen anderen Plan. Das ist uns auch klar. Du hast es eben ja schon gesagt, in Mainz hätten sie ihren Titel schon klar machen können und jetzt halt zu Hause. Sagt Oliver Neuville auch, klar, die wollen natürlich am liebsten zu Hause die Meisterschaft feiern. Wer will das nicht, wenn er schon mal eine holt? Beziehungsweise die Bayern holen ja jedes Jahr eine, aber am liebsten halt auch zu Hause. Und ja, das wird die natürlich antreiben. Und dann gibt's natürlich noch Robert Lewandowski, der ja diesen historischen Gerd Müller Torrekorde einstellen will und dazu will er natürlich Tore schießen. Das bedeutet natürlich auch, dass er in den 3 ausstehenden Spielen noch treffen will, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, da noch aufzuholen und da wird er mit Sicherheit keine Rücksicht auf Gladbach nehmen wollen. Also das sind so 2 typische Bayern-München Anspornitäten, die da anstehen. Also zum einen halt dieser Titelgewinn, der Heimtitel und einfach alles klar zu machen. Man erinnert sich in den 80ern, 86, Gladbach auch, letzter Spieltag bei den Bayern. Die Bayern konnten Meister werden und taten das dann auch, hörten dauernd Radio, weil Parallelspiel und so weiter und gewannen dann en passant noch 6-0 gegen Gladbach. Also das hat es auch schon gegeben. Und von daher Ja, das sind zwei Dinge, die natürlich dann eher für den FC Bayern München sprechen. Abgesehen davon natürlich, dass er der FC Bayern München ist und sehr ungern verliert natürlich. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, der Uli Hoeneß hat ja einen ganz, ganz großen Respekt, viele Freundschaften unter anderem zu Rainer Bonhoff, dass wenn die Bayern verlieren, sie dann am ehesten vielleicht noch gegen Gladbach verlieren.
Ja, die Statistik der vergangenen Jahre legt das auch nahe, dass das der Fall ist. Ja, aber es ist ja sowieso, da haben wir ja auch mehrmals schon drüber gesprochen, ein spezielles Verhältnis. Wir haben eingangs über Leipzig und Dortmund gesprochen. Natürlich sind das jetzt keine Sympathien für den FC Bayern, auf keinen Fall unter Gladbach-Fans. Aber ich erinnere nur ans Champions-League-Finale 2013. Wir haben keine repräsentative Vollerhebung gemacht unter Gladbach-Fans, aber die Mehrheit war für den FC Bayern, nicht für Borussia Dortmund, was ja aber in Deutschland allgemein doch anders aussah, lag dann damals auch mit Jupp Heynckes zusammen, dem gebürtigen Mönchengladbacher, auf der Bank. Und so ist es jetzt der eigentliche Klassiko der Bundesliga am Samstag, Bayern gegen Gladbach. Gut, natürlich auch aus der Historie irgendwie, dass das immer noch ein besonderes Spiel ist. In dem Fall ohne jeglichen Hass und so weiter. Und ich finde es interessant, dass es diese Voraussetzung, Bayern kann Meister werden am 32. Spieltag mit einem Sieg gegen Gladbach 2016 schon einmal so gab. Damals hat es nicht hingehauen. Also da werden die Bayern nicht minder motiviert gewesen sein, unter Pep Guardiola alles klar zu machen. Es gab ein 1:1, womit die Bayern warten mussten. Und Stichwort, sie wollen zu Hause Meister werden. Das ist ja über Jahre immer so ein Thema, dass sie das eben nicht werden. Letztes Jahr in Bremen. Und ja, jetzt könnte auch Gladbach dafür sorgen, dass wieder nichts wird in der Allianz Arena.
Ja, ich meine, die große Feier gibt es ja sowieso nicht. Das ist klar, es ist Corona. Dann steht für die Bundesligaspieler ja auch bald das große Quarantäne-Trainingslager an, um eben die letzten Spieltage nicht zu gefährden. Also von daher wird es ja dann zum zweiten Mal, muss man ja sagen, für die Bayern eine Meisterschaft ohne große Feier. Aber wie gesagt, es gibt gute Gründe, die für Borussia Mönchengladbach sprechen. Genauso gute Gründe sicherlich auch, die für Bayern München sprechen. Und insgesamt sind es einfach viele Gründe, die für ein richtig gutes Spiel sprechen. Und ich glaube, dass Gladbach halt extrem motiviert zu den Bayern fährt. Ich meine, wir haben vor dem Hinspiel die Geschichte gemacht, oder dass die Bayern dass Borussia Dortmund ganz extrem auf dieses Spiel schaut, weil es eben auch darum ging zu sehen, wie geht Marco Rose mit den Bayern um. Und er hat dann ja dieses Spiel, also nicht er, die Mannschaft und er als Trainer haben dann das Spiel gedreht. Und das sind ja auch solche Faktoren, die eine Rolle spielen für Trainer von Top-Vereinen, dass man sich gerade in solchen Spielen dann eben auch präsentieren kann. Und ja, Marco Rose wird sowieso den Anspruch haben, jedes Fußballspiel zu gewinnen, den hat er sowieso, und somit auch den Anspruch, hier bei den Bayern zu gewinnen, mit der Vorlage, dass Gladbach eigentlich auch zum Siegen verdammt ist. Ich bin gespannt, ob daraus eher eine Euphorie entsteht oder Druck entsteht. Das ist ja immer die Frage, wie gehe ich dann auch mit einer Situation um? Und Marco Rose ist ja eigentlich genau geholt worden, um genau in solchen Situationen da die richtigen Knöpfe zu drücken und seine Spieler zur Höchstleistung anzutreiben, wenn es darum geht, wenn es um die dicken Nüsse geht.
Ja, wir haben exemplarisch an der Champions-League-Saison beides gesehen. Nehmen wir mal so ein Hinspiel gegen Real Madrid. Dann haben wir, glaube ich, genau das von Gladbach gesehen, was am Samstag auch gebraucht ist, in Madrid dann das Gegenteil dessen. Also ja, das Portfolio hat alles zu bieten dieser Saison. Interessant auch, Marco Rose, wie du den gerade ansprichst, sein erstes Spiel mit Borussia Dortmund könnte ja gegen die Bayern sein im Supercup. Wenn Dortmund Pokalsieger wird, dann hätte er da direkt dieses Duell, also schon sein dann das drittnächste Spiel im Prinzip, das er coachen muss. Aber jetzt erstmal sein drittletztes als Gladbach-Trainer, und zwei Siege gegen Bayern in einer Bundesliga-Saison haben ja auch noch nicht so viele geschafft. Da sind wir ja nur bei Bernd Kraus 95-96 und Favre 11-12, richtig.
Und so sieht's aus. Ja, und zeigt ja schon, wie eben die Situation ist und dass Marco Rose hier auf jeden Fall was hinstellen will. Also er will natürlich hier mit zwei Europapokalqualifikationen aus Gladbach sich verabschieden, einfach um auch all denen, die ihm ja gar nicht mehr zugetraut haben, die Mannschaft zu erreichen, mit dieser Mannschaft überhaupt noch etwas zu erreichen, nachdem klar war, dass er zu Borussia Dortmund geht. Und das wäre dann, also mit Sicherheit auch eine große Genugtuung in Richtung seiner Kritiker. Und allein von daher weiß er natürlich, und klar, ein Sieg in München ist natürlich für Gladbach-Fans auch immer noch ein großes Ding, auch wenn es zuletzt ein paar Mal passiert ist. Insgesamt viermal passiert es in der Gladbacher Vereinsgeschichte seit dem Bundesliga-Aufstieg 65. Also von daher immer noch was Besonderes. Und es stellt sich ja vor diesen Spielen dann auch immer die Frage, Yannick, die wir uns als Reporter stellen, die sich aber auch die Fans stellen. Wer hat denn in dieser Mannschaft eigentlich das Potenzial, jetzt ein tatsächlicher Held in so einem Bayern-Spiel zu werden? Wir haben im Hinspiel war es beispielsweise Florian Neuhaus, der mit seinem tollen Tor zum 3:2 das Spiel gedreht hat. Natürlich Lars Stindl, der da getroffen hat. Aber ich finde irgendwie, die Spiele in München haben immer noch eine andere Struktur. Und die Frage ist jetzt ja wirklich, geht es da nur über den Torwart, über Jan Sommer, dass der super hält? Oder wer kann da noch?
Ja, es war im Hinspiel beispielsweise gar nicht nötig, dass Jan Sommer da groß gehalten hat. Ich habe da einen auf dem Zettel. Wir haben vorab ja gerade drüber gesprochen. Und da fiel mir als erster Markus Thuram ein, weil er nun mal auch der Topscorer im Monat April war, weil er für mich derzeit der formstärkste Gladbacher ist und weil er nochmal jetzt in den letzten Wochen was Wichtiges dazu bekommen hat, nämlich, dass er im Zentrum noch präsenter ist, dass er also nicht mehr diese klassische Rolle über links kommt, nur spielt, dann auch gerne mit einem Dribbling und ja, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken, es fehlt ihm auch einfach noch in seiner Vita der Bayern-Held zu sein. Er war ein bisschen Co-Held beim Sieg 2019, da hat er den Elfmeter rausgeholt, in der Nachspielzeit, aber als vollstreckender Torschütze, vielleicht sogar als Siegtorschütze, fehlt ihm noch, ist ja in der vergangenen Saison in München verletzt ausgewechselt worden. Da endete seine Saison sogar. Und ja, würde sagen, wäre eine runde Geschichte in dem Fall.
Ja, zumal er ja auch gerade jetzt so eine kleine Hochphase seines Schaffens hat. Er hat ja zuletzt tatsächlich auch viele Scorerpunkte eingesammelt, 7 Stück. Und wäre logisch, genauso logisch im Übrigen auch Alassane Player, der hat ja schon so ein Drittel Bayern-Held in München in der Tasche. Da beim 3:0-Sieg hat er nämlich das 1:0 gemacht mit seinem, wir haben ja zuletzt auch drüber geschrieben, diesem typischen Player-Tor. Und so gesehen hat er sich dann ja gegen Arminia Bielefeld schon eingeschossen, weil da hat er wieder mit der rechten Innenseite unten rechts eingelocht. Und ja, genauso damals eben auch in München. Also ich glaube, länger habe ich Manuel Neuer noch nicht gesehen. Also der hat wirklich gadgetmäßig oder Inspektor gadgetmäßig schon seine Finger ausgefahren.
Beim Elfmeter von Benze Baini vielleicht, da war Neuer auch sehr lang.
Ja, aber ich glaube, da war er noch länger. Wenn man da genau schaut, war er so circa 5 Meter ungefähr lang. Aber im Grunde Top-Schuss damals. Ich glaube, das haben viele Gladbach-Fans nicht vergessen. Das war eine so der ersten großen Fingerzeige von Alassane Player. Und auch er hat ja jetzt zuletzt, wie gesagt, musste zwar von der Bank, kam er, aber dann auch noch sein Tor gemacht. Und das ist ja so ein Typ, der teilweise so ein bisschen phlegmatisch im Moment unterwegs ist, aber der halt immer gerade in solchen Spielen dann auch getroffen hat. Und ja, warum nicht auch wieder Alassane Player? Denn er hat, finde ich, nach wie vor dadurch Markus Thuram mehr im Zentrum, hat er dann auch teilweise den Job wieder über den linken Flügel zu kommen. Und ich finde, das ist für mich seine mitbeste Position, weil er da immer in diese Schusssituationen reinkommt, die ihm ganz, ganz gut liegen. Und ja, ich finde, er hat viele seiner richtig guten Spiele gerade von der Seite gemacht. Und wenn wir gleich noch über die Ausstellung reden, werden da ja möglicherweise beide auch entsprechend verteilt sein, wie wir es gerade gesagt haben. Also von daher Player mit Sicherheit auch. Und ja, dann ist eben auch die Frage, die können wir jetzt noch nicht beantworten. Die wird wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen beantwortet werden. Was ist denn mit Lars Stindl? Weil auch der hat natürlich und hat es ja auch schon bewiesen, das Potenzial, ein Bayern-Held zu sein.
Ich will schon mal spoilern für später. Ich glaube, dass er nicht beginnt in München. Aber da kommen wir dann bei der Aufstellung zu und können darüber diskutieren. Ich habe noch so ein Duo auf meiner Liste für die potenziellen Bayern-Helden. Wie wär's denn mal mit einem Innenverteidiger? Vielleicht nach einem Standard, Nico Elvedi und Matthias Ginter, in dieser Saison äußerst gefährlich. Und das fehlt, glaube ich, auch noch so in der Liste, oder? Also Rami Benzebaini hat nach einer Ecke den Ausgleich gemacht beim Sieg 2019, aber so ein richtiges, klassisches Bayern-Standard-Siegtor fällt mir gerade nicht ein. Ginter hat mal getroffen beim Sieg gegen Bayern, 2017 war das.
Ja, genau. Das war zu Hause, genau. Aber ja, klar, also ich meine, das ist natürlich eine extreme Stärke. Wir dürfen ja dann auch unseren Freund Stefan Leiner nicht vergessen. Der Mann, der an der kurzen Ecke alles reinmacht, mit dem Kopfballwischer. Also klar, ich meine, das ist bei ihm ja quasi um die Ecke als Österreicher in München. Und wer weiß, also ich würde auch sagen, dass Gladbach natürlich mit Standards immer gefährlich ist, gehört ja auch zu den gefährlichsten Standardmannschaften der Liga in dieser Saison, hat da ordentlich nachgelegt. Und ja, ist auf jeden Fall eine Sache. Und gerade wo du sagst, diese kurze Ecke, also lang geschlagene Ecke, aber auf den kurzen Pfosten getretene Ecke, könnte ich mir gerade bei dieser Bayern-Mannschaft schon vorstellen, die ja dann immer nicht ganz so scharf in der Defensive angeht. Ja, nehmen wir unsere drei Verteidiger da mal mit rein. Und ja, Rami Benzebaini, wie gesagt, sollte es einen Elfmeter geben und Stindl nicht auf dem Platz sein.
Vielleicht gibt es auch das große Bayern-Sieg-Bingo. Mal schauen, wir wollen uns nicht zu sehr hier in Rage vorfreuen und zu viele positive Szenarien malen. Aber ja, das ist ja das Spannende, du hast auch schon gesagt, dass wirklich viel Interessantes drinsteckt. Ein sehr verdientes Topspiel für diesen 32. Spieltag, auf das wir uns freuen. Und jetzt aber, wir haben gesagt, ja, weil ein spielfreies Wochenende war, können wir jetzt voll nach vorne schauen. Ein bisschen zurückschauen wollen wir ja doch rein nostalgisch, und zwar auf besondere Spiele in München gegen die Bayern. Wir haben da zwei Vierer-Packs zusammengestellt. Einmal vier besondere Unentschieden und dann auch einfach aus arithmetischen Gründen, weil es nicht mehr gibt, die vier Siege. Du wolltest anfangen und sprechen über zwei Unentschieden, die dir besonders in Erinnerung sind.
Ja, wie es sich geziemt, liegen sie natürlich weiter zurück.
Als die keine Altersdiskriminierung, das wollen wir mal festhalten.
Nein. Das wäre ja eine Jugend, Diskriminierung der Jugend. In dem Fall, weil wir reden jetzt ja auch über die große Zeit, in der Gladbach und Bayern sich quasi die Meisterschaften aufgeteilt haben in den 70ern, aber kurioserweise Gladbach nie dort gewonnen hat. Und es gibt ein schönes Buch, ich habe das hier liegen, von Holger Jenrich, Duell der Giganten. Das beschäftigt sich mit 30 Jahre Gladbach gegen Bayern, heißt es. Bis zu jenem ersten Sieg, über den wir gleich noch sprechen werden. Und eigentlich gab es oder hätte es den ersten schon geben müssen am 21. Mai 1977. Die Gladbacher dorthin gefahren. Die Gladbacher wurden dort deutscher Meister. In jenem Jahr jubelten dann auch. Aber dummerweise gewannen sie nicht. Dabei führten sie bis in die 90. Minute 2:1. Heinkes und Stielicke hatten getroffen, schon relativ früh, 20. und 22. Minute. Du hast es eben gesagt, flotter Doppelpack. Gerd Müller hat das unweigerliche Tor dann gemacht. Und dann führte Gladbach doch tatsächlich bis zur 90. Minute 2:1 vor 77.500 Zuschauern in dieser seltsamen Schüssel mit dem komischen Dach in München. Und dann gab es ein Gladbacher Eigentor.
Das ist so Borussia Mönchengladbach in a nutshell, wie man heutzutage sagt. Meister werden in München, aber den ersten Sieg dort aufgrund eines Eigentores in der 90. Minute vergeigen. Das finde ich fast vieles zusammen.
Ja, gejubelt wurde aber trotzdem. Also Gladbach wurde in München Meister. Das, was jetzt am Wochenende halt nur umgekehrt passieren kann. Und ja, das liegt natürlich dann doch einiges zurück. Gladbach holte damals den Titel mit 58-34 Toren. Also es war die Zeit, Udo Lattek, als Gladbach sehr pragmatisch, sehr bayernmäßig fast schon gespielt hat im Vergleich zu den ersten Meisterschaftsjahren mit 17 Siegen in jener Saison. Gab auch schon mal Saisons mit 21.
Die letzte mit 20.
Das war alles zum Beispiel auch. Und von daher war es, sagen wir mal, eher so eine gedämpfte, also es war eine Meisterschaft, über die sich natürlich jeder freut, aber eben eine im Stil von Udo Lattek, sehr pragmatisch, so wie es dann eben war. Und das zweite Unentschieden.
Ich würde erstmal da nochmal kurz eingehakt, sehr schön, dass man bei Meisterschaften sagen kann, ja, irgendwie, es war ein bisschen gedämpft und auch nicht so viele Siege und jetzt nicht so überragend.
Ja, es ist eigentlich unfair, weil es war ja trotzdem diese große Saison von Borussia Mönchengladbach. Damals 77 spielte man ja dann auch, und es hatte auch vielleicht mit dem Bayern-Spiel zu tun. Man verlor ja damals das Champions League oder das Landesmeisterpokalfinale, so hieß es damals noch, in Rom gegen Liverpool. Und nicht sagen, dass diese Meisterfeier in München vielleicht zu heftig ausgefallen ist und man dann nicht ganz so gut vorbereitet nach Rom gefahren ist, wo dann das Landesmeisterfinale war. Also man sollte diese Saison mal definitiv nicht zu klein reden. Also es war das größte Spiel, das Borussia Mönchengladbach gemacht hat, war dieses Finale gegen Liverpool, fuhr als deutscher Meister dahin. Also von daher war auch ja wiederum eine Titelverteidigung. Also alles ziemlich groß, aber klar, wenn du fünfmal Meister wirst, gibt es natürlich einen Vergleichswert. Und 58 Tore für Gladbach, die Torfabrik damals, die auch schon über 100 in einer Saison geschossen hatte, war halt ein Wert, wo, also Berti Vogt sagt immer, die Journalisten sind mit uns damals extrem kritisch umgegangen, wenn wir nur 1-0 gewonnen haben.
Ja, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen mit 1992. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, die sich nicht dessen verdächtig macht, dass man da Sachen kleinreden muss oder kann, weil vieles nicht so groß war. Es war am größer werden sozusagen wieder. 92, 93, dieses Unentschieden, über das du was erzählen willst. Ich bin ehrlich, 92, 93 ist so eine Saison, wo ich dir spontan ganz wenig andere Ereignisse nennen kann, was da sonst so los war.
Ja, also es war auch eine Saison, in der Borussia am Ende dann tatsächlich Neunter geworden ist und hatte 59-59 Tore. Also sogar ein Tor mehr geschossen als in der Meistersaison, über die wir gerade gesprochen haben. Hatte 13 Siege, 9 Unentschieden und 12 Niederlagen. Und zwei dieser 9 Unentschieden gab es gegen die Bayern, endeten damals beide Spiele 2-2. Aber an dem 3. Oktober 1992 war ich tatsächlich im Olympiastadion, damals mit einem Kumpel eine Tour in den Süden gemacht, über München bis hin nach Zürich, und haben dann dort dieses Spiel gesehen. Und das war wirklich Wahnsinn. Also sah gar nicht so wild alles aus zunächst. Hans-Jörg Kriens brachte Borussia in Führung, Olaf Thon glich per Elfmeter aus. Und dann in der 90. Minute traf Thomas Helmer für die Bayern zum 2-1. Und es war eigentlich klar, typisch, Gladbach verliert spät bei den Bayern. Und dann kam Dirk Heine. Was sagst du jetzt? Dirk Heine?
Es gibt nicht so viele Sachen, die ich über Dirk Heine sagen kann, außer dass er aus der DDR stammt. Ist ja dann das erst seit damals genau zwei Jahren wiedervereinigte Deutschland. Es war ein Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Der zweite erst. Oder zählt man den ersten mit? Naja, egal. Jedenfalls der zweite oder der dritte. Ja, und dann komme ich tatsächlich bei Dirk Heine schon immer auf dieses Tor, das er nicht selber erzielt hat, aber das er vorbereitet hat.
Genau, mit einem Volley-Schuss. Also er rannte mit nach vorne. Dirk Heine war ja ein ganz langer Lulatsch, kam vom 1. FC Magdeburg, oder spielte für den 1. FC Magdeburg vorher, und rannte da mit nach vorne. Wie gesagt, gerade waren die Bayern in Führung gegangen, dann gab es noch diesen Eckball, diese Situation, und Heine dann mit einem Volley-Schuss abgewehrt, und dann Martin Max glich dann aus. Damals wurde die Nachspielzeit noch nicht weiter erwähnt, also auch in der 90. Minute. Und dann gab es dann wahrscheinlich hauptsächlich lange Gesichter unter den 64.000, die im Stadion waren. Es war natürlich Oktoberfest. Später sah man dann noch die Gladbacher Mannschaft dort sich tummeln und freudig erregt diesen Punkt zu feiern, der halt schon aufgrund dieses Spielverlaufs, man hat ja geführt, man hat den Ausgleich kassiert, man hat spät zurückgelegen und dann, man sagt es ja dann immer so schön, Moral bewiesen. Und wie gesagt, am Ende feierte man dann auf dem Oktoberfest diesen 2-2 Ausgleich und natürlich Dirk Heine, der mit diesem Spiel dann ja auch Geschichte geschrieben hat, auf gewisse Weise. Also hat sich gelohnt, diese Tour da in den Süden. Man hat dann halt dieses Spiel gesehen. Und das waren jetzt 4 Tore, von denen die meisten Gladbach erzielt hat, beziehungsweise insgesamt 8 Tore, über die ich gesprochen habe, von denen die Gladbacher halt 1 mehr erzielt haben, leider ein Eigentor dabei. Und 2 Unentschieden, die, glaube ich, herausragen in dem bis zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich habe auch noch 2 Unentschieden auf der Pfanne, die dann aber schon nach den ersten Siegen stattfanden. Habe es vorhin schon mal angerissen. 2016, ein 1-1 am 32. Spieltag. Der Torschütze des Ausgleichs hieß André Hahn. Ich meine, die Vorarbeit kam sogar von Lars Stindl, sehr resoluter Schuss von der Strafraumgrenze, wie man das von Hahn so kannte, und ein sehr wichtiger Punkt im Kampf um die Champions League, die dann tatsächlich eine Woche später schon klargemacht wurde, die Playoffs vielmehr, der vierte Platz unter André Schubert. Da war dieser Punkt eminent wichtig, sonst hätte man es eben am letzten Spieltag in Darmstadt klargemacht und die Bayern konnten nicht feiern. André Schubert hatte zum zweiten Mal Pep Guardiola geärgert in dieser Saison, der kurz darauf ja auch Abschied nahm aus München. Ja, auf jeden Fall ein sehr besonderer Nicht-Sieg, ein Unentschieden, so, aber ein gefühlter Sieg. Auf jeden Fall in München. Thomas Müller hatte das erste Tor für die Bayern geschossen. Ich kann mich nicht ganz genau an die Statistik erinnern. Es war aber, glaube ich, irgendwie das erste Mal, dass die nicht gewonnen haben, wenn er getroffen hat oder so. Also, ja, diese Serie gerissen. Und das zweite Unentschieden, das ich habe, jetzt bin ich gar nicht chronologisch gewesen, 2012 in der Post Borussia-Barcelona-Saison 2012-13, die ja oft von Max Eberl als eine der wichtigsten überhaupt bezeichnet wird. Das war der 17. Spieltag in München nach einer Hinrunde mit vielen Aufs und Abs, dann aber in einer guten Gladbacher Phase, als man sich gefangen hatte und das 1:0 erzielte vom Elfmeterpunkt einer der großen Stabilisatoren in dieser Saison, in dieser Hinrunde, Torben Marx. Ausgleich durch Serdan Shaqiri, dabei blieb es, weil Marc-André Ter Stegen, wie schon im Jahr davor, eine überragende Leistung zeigte. Man holte diesen Punkt in München, der nichts änderte an der bayerischen Meisterschaft, die sie dann später holen sollten und Borussia auch nicht half, erneut in den Europacup einzuziehen, aber trotzdem ein Unentschieden, das sich sehen lassen konnte, weil es damals auch ja noch gar nicht so selbstverständlich war, in München zu punkten. So viel also zu besonderen Unentschieden und damit rein in das Siegelquartett der Gladbacher Bayern-Geschichte. Du kannst anfangen, ist wieder das Älteste.
Man musste tatsächlich 30 Jahre, das ist ja das Thema dieses Buches von Holger Jenrich, warten. 14. Oktober 1995, ich habe es im Radio gehört damals, Familienfest gewesen, im Auto gesessen, ganz klassisch, WDR-Konferenz gehört und eins der Bilder hier zeigt Stefan Effenberg in Siegerpose. Er war natürlich, wie oft in dieser Zeit, der Mann, der für diesen Erfolg gestanden hat. Er hat ja auch das erste Tor erzielt, 20. Minute, 1:0. Und dann Andreas Herzog in der 82. Minute war nicht zu Gladbach gewechselt, sondern erzielte für die Bayern oder gegen die Bayern ein Eigentor. Und in der 89. Minute passierte dann das, weswegen das Spiel dann irgendwie am Ende endlos lang erschien. Jean-Pierre Papin, wie schoss das 1:2 und eigentlich war da klar, ich glaube, ungefähr 95% der Gladbach-Fans haben dann das Radio ausgemacht und ein 2:2 in ihren Tippkalender eingetragen. Und aber tatsächlich, es blieb bei diesem 2:1 der erste Sieg beim FC Bayern München. Man war es im Spieltag angereist, es war alles irgendwie anders. Man spielte jetzt zuletzt ja auch mit weißen, ganz weißen Trikots und schwarzen Hosen, hatte schon zig Kombinationen ausprobiert, auch schon mal im Brasilien-Look in gelben Trikots und hellblauen Hosen und. Und jetzt eben dieser Sieg bei den Bayern am 14. Oktober 1995. Im Buch steht hier ein außergewöhnlicher Tag, an dem die längst eine der schwärzesten Serien der Bundesliga endete. War wohl so. Und die Gladbacher Helden waren, glaube ich, ziemlich stolz auf diesen Sieg. Das zeigen auch die Bilder. Uwe Kamps, Thomas Kastenmeier, Michael Klinkert, Patrick Andersson, Jörg Neun, Martin Schneider, Peter Winhoff, Joachim Stadler, der eingewechselt wurde, Kalle Flipsen, Hörsen, dann Michael Fronzek und Wolf wurde noch eingewechselt. Also das war die Mannschaft und die hat dann einfach mal in München gewonnen. Ja, das war der erste Sieg in München, 14. Oktober 1995 und der zweite folgte quasi nicht auf dem Fuß, oder?
Ja, es ist ganz interessant, dass der erste Sieg bei den Bayern und der zweite die ungefähr grausamsten Jahre der Vereinsgeschichte einrahmen. Also der erste 95-96, da als man Vierter wurde, 2011-12 auch Platz 4 für Borussia. Und das ahnte aber, glaube ich, noch niemand an jenem ersten Spieltag der Saison 2011-2012, als Igor De Camargo, man kann sagen, irgendwie die Zeugung, die zur Wiedergeburt der Borussia führte, das war die Relegation. Die Geburt selbst fand dann in München in der Allianz Arena statt. Ein langer Ball von Ruhl Brauers, ich will gar nicht sagen auf die Igor De Camargo, weil es war ja eher so ein Befreiungsschlag. Der Ball titschte einmal auf, De Camargo war vor Manuel Neuer am Ball und dann lag der Ball im Tor. Und bei diesem 1:0 blieb es. Borussia war ein paar Wochen später Tabellenführer. Man spielte 1:1 gegen Stuttgart, gewann dann gegen Wolfsburg. Und das Ganze mündete in der ersten Qualifikation für Europa seit 16 Jahren. Und jetzt kann man fast sagen, jetzt sitzen wir hier aufgrund dieser Initialzündung. Man kann sich ja fast fragen, ob es damals irgendwie überhaupt auf Platz 4 gegangen wäre ohne diesen Sieg in München. Also es war auf jeden Fall einer, der die Mannschaft richtig euphorisiert hat, weil irgendwie das Positive, was man so mitgenommen hat aus der Relegation, direkt nahtlos weiterging.
Ja, ich würde sogar sagen, das war sozusagen der Raketenstart, dieser Sieg. Also wenn man jetzt tatsächlich die Relegation mal so als die Initialzündung für etwas Neues hinstellt, dann war dieser Sieg in München, der ja wirklich aus dem Nichts kam. Also Gladbach kam als Fastabsteiger nach München und fuhr dann als Sensationssieger wieder zurück und danach schwebte man ja wie auf so einer Wolke durch diese Hinrunde. Man endete oder mündete dann ja unter anderem in diesem wunderbaren Tor, das man gegen Schalke erzielte, dieses Borussia-Barcelona-Tor, als dann auch dieses Wort von Borussia-Barcelona wirklich etabliert wurde. Und was dazwischen passiert ist, war ja trotzdem, darf man nicht vergessen, auch in der Saison noch eine gewisse Findungsphase, bis dann auch jeder an seinem Platz so war, bis Marco Reus dann im Sturmzentrum gespielt hat und so weiter. Aber dieses Tor von Igor De Camargo war eines von denen, mit denen er Borussia wirklich auf die Sprünge geholfen hat. Und wenn man dann diesen Sieg sich mal anschaut, du hast es ja schon gesagt, es war jetzt kein Sieg, der total verdient war, sondern es war tatsächlich ein erkämpfter Sieg mit einem Tor. Ruhl Brauers hat ja bei uns hier im Podcast bei seinem Besuch gesagt, also wenn er ganz ehrlich ist, war es eher mal einfach den Ball nach vorne geschlagen, als dass er jetzt gedacht hätte, Mensch, da vorne ist ja die Schädelplatte von De Camargo, da spiele ich mal den Ball drauf und so weiter. Also ein bisschen noch dem Zufall dieses Tor geschuldet. Tolle Abwehrleistung, starker Torwart Marc-André Ter Stegen. Und ganz, ganz starker Martin Stranzl hinten drin, der eigentlich alles abgeräumt hat, ein Turm in der Schlacht. Aber im Gegensatz zu den beiden anderen Siegen war es eben keiner, wo man sagen kann, dass er verdient war. Also das unterscheidet ihn zum Beispiel von dem zweiten im März 2015, würde ich sagen, schon deutlich, oder?
Das war ein sehr verdienter Sieg, der erste so richtig verdiente in München von den dreien. Und auch gegen einen FC Bayern, der zu dem Zeitpunkt vielleicht der Beste war, den es jemals gab, unter Pep Guardiola ja nicht gekrönt mit einem Titel in der Champions League, aber ja, man war immer im Halbfinale und auch in jedem Jahr als Borussia durch zwei Tore von Raphael in München gewann und was eben das Besondere war, defensiv was gar nichts zuließ. Deswegen Marc-André Ter Stegen kann man in dem Spiel an, der war gar nicht mehr da. So, siehst du, ich muss kurz überlegen, es war schon Jan Sommer. Ja, wer auch immer im Tor war, man hat ihn kaum gesehen und ist auch nicht lobenswert. Lobenswert waren wirklich die guten Spielzüge, die zu den Toren führten. Ich meine, das erste nach einem Einwurf irgendwie und das zweite ein sehr sauberer Konter. Christoph Kramer, Max Kruse steckten da drin. Und dann vollstreckte Raphael. Manuel Neuer sah anderthalb Mal nicht so gut aus. Das hat Raphael ja auch bei seiner Kolumnenpremiere bei RP Online erzählt. Ja, und dann gewann Borussia hochverdient 2:0 bei den Bayern. Eher ein, sag ich mal, der taktisch geprägte Sieg in München. Und auch das eine Art Initialzündung, weil dann nahm diese Siegesserie so richtig Fahrt auf, die nicht auf Platz 4, sondern dann mal auf Platz 3 endete. Und wenn wir das jetzt mal den Durchschnitt errechnen, Platz 4, Platz 3, Platz 5, wird Borussia im Schnitt immer Vierter, wenn sie in München gewinnt.
Ja, also das wird dieses Mal dann möglicherweise anders werden, weil der vierte Platz ist ja nun eigentlich nicht mehr möglich für Gladbach, definitiv nicht mehr möglich sogar. Aber wenn man an den letzten Sieg in München denkt, in dessen Folge die Gladbacher dann tatsächlich Fünfter wurden, in der Saison 2018, 2019, würde ich fast sagen, dass das ein Sieg war, bei dem Borussia Mönchengladbach spielerisch dem FC Bayern total überlegen war. Es war die Saison, in der Trainer Dieter Hecking auf dieses 4-3-3 umgestellt hatte und dieses System mit doch sehr offensiv ausgerichtetem Mittelfeld, eben mit den beiden Achtern, mit Jonas Hofmann und mit Florian Neuhaus, dann eben auch beibehalten hat. Und das war ja natürlich eine Demonstration schon der Stärke des Selbstbewusstseins. Und dann gab es ja diese wunderbare Personalgeschichte. Ja,
ein Bluff, kann man fast sagen.
Es war ein Bluff einerseits und andererseits war es ja fast schon ein wundersames Comeback. Lars Stindl hatte sich ja das Schienbein gebrochen in Hannover, fehlte monatelang, hatte am Spieltag zuvor auf der Bank wieder mal Platz nehmen dürfen, aber noch gar nicht gespielt. Und Dieter Hecking hat auch vor dem Bayern-Spiel der Pressekonferenz so ein bisschen rum, heute würde man sagen, oder heute nennt man das, glaube ich, geflunkert. Andererseits hat das auch nicht die Wahrheit gesagt, wie auch immer. Jedenfalls stand plötzlich Lars Stindl, und ich erinnere mich, da in den großen Gängen da in der Allianz Arena im Presseraum waren doch einige Stielaugen zu sehen, stand plötzlich Lars Stindl in der Startformation. Und wenn man dann überlegt, dass er da wirklich ein unglaubliches Spiel gemacht hat, sogar das 2:0 selber schoss, Riesenballeroberung hatte zusammen mit Jonas Hofmann und wie gesagt dem Florian Neuhaus da wirklich der Motor war. Alassane Player schoss dann das frühe 1:0. Also großartige Geschichte eigentlich. Es gibt ja dieses berühmte Foto, der Jubelsprung von Lars Stindl, wo er da wirklich über den Dingen schwebt in dem Augenblick. Und ich glaube, das war so einer seiner ganzen Highlight-Tage in Mönchengladbach, wahrscheinlich sogar seiner Karriere, dieses 3:0 in München. Borussia, der damals auch in diesen herrlichen Retro-Trikots, die an die Zeit zwischen 1976 und 85 erinnert, mit dem schwarzen, mit dem grünen, grün-schwarzen Schulter- und Armstreifen. Das hat ja wirklich einen absoluten Kultstatus, auch in der Fanszene. Passt alles total gut zusammen. Und da muss man einfach sagen, der FC Bayern München hat an diesem Tag gegen diese Gladbacher Mannschaft, wie sie gespielt hat, keine Chance. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz bemerkenswerte Aussage, weil ich glaube, dass es zwar einige Siege sicherlich in München inzwischen schon gegeben hat, in verschiedensten Ligen, in verschiedenen Situationen, aber dass eine Mannschaft wirklich dem FC Bayern komplett spielerisch überlegen war, das dürfte sehr selten gewesen sein.
Und Manuel Neuer hat keinen Fehler gemacht, er hat sich gestreckt, so gut er konnte, nicht ganz auf 7,32 Meter, dann hätte es gereicht, zum Beispiel beim Tor von Alassane Player. Und er hat 95 auch nicht gepatzt, aber daher, wir haben darüber gesprochen, das Eigentor. Und das war ein Sieg ohne Torwartpatzer, ohne Eigentor, von vorne bis hinten verdient. Am Ende dann sogar noch, Hermann war Joker. Genau, war sogar ein Joker-Tor noch, ein Standard- und Joker-Tor. Es war eigentlich alles, wenn man so fast schon Nick Hornby-mäßig zusammenfasst, ein nahezu perfekter Sieg, alles drin. Und wenn wir das jetzt fortführen, 1-0, 2-0, 3-0 in der Neuzeit, wäre es ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt ein 4-0 tippen, glaube ich, für Samstag. Ja, aber wir sind ja noch nicht beim Thema Tipp, sondern wollen jetzt übers Personal reden. Machen es uns erst leicht, dann wird es, glaube ich, schwieriger, wenn wir über die Offensive reden. Hinten würde ich sagen, das ist mein Tipp, Jan Sommer im Tor, dann eine Viererkette mit Benzebaini, Elvedi, Ginter und Leiner. Gibt es Widersprüche?
Definitiv. Es ist ja ein Topspiel. Und du selbst hast ja schon die ein oder andere Geschichte über die Topspielformation des Marco Rose geschrieben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn im Hinspiel die Viererkette natürlich ein funktionierendes Etwas war, wobei man an die erste Halbzeit darf man ja ruhig zurückdenken, als die Bayern doch ziemlich einen Chancenwucher betrieben haben. Und ich würde tatsächlich vielleicht sogar eine Dreierkette sehen, wo dann eben Dennis Zakaria gegen Robert Lewandowski wieder eine Sonderrolle aufgetragen bekommt. Und ja, wie gesagt, des Öfteren in Topspielen schon bemüht, diese Situation. Ein 3-4-3 ohnehin, möglicherweise auch die Zukunftsversion von Borussia Mönchengladbach. Adi Hütter ist ja jemand, der das in Frankfurt wirklich absolut gängigerweise spielen lässt. Und möglicherweise Marco Rose zuletzt hat das auch so ein bisschen für sich entdeckt. Das hat auch in Teilen gut funktioniert. Und da die Bayern ja auch starke Flügel haben und Gladbach zuletzt in dieser Viererkettenformation selbst bei gedoppelten Flügeln im 4-4-2 gegen den Ball sehr anfällig war, man denke an das Spiel Freiburg, man denke an das Spiel Hoffenheim, könnte ich mir schon vorstellen, dass Rose da dieses 3-4-3 setzt, dann eben Dennis Zakaria in die Mannschaft rutscht, in die Zentrumsposition in dieser Dreierkette, zusammen mit Matthias Ginter und Nico Elvedi. Und der Torwart, würde ich sagen, wird nach wie vor Jan Sommer sein.
Dann kann ich deine Doppelsechs ja fast schon vorwegnehmen, weil ja nur noch Neuhaus Kramer bleibt.
Sie.
Korrekt. Und meiner sieht ein bisschen anders aus, weil ich ihn noch in der Hinterhand habe, sage ich neben Florian Neuhaus dann Dennis Zakaria, der für mich gegen Bielefeld eines seiner besten Spiele gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie da auch mal wieder so diese Dynamik hatte, diese Langbeinigkeit, die bei ihm immer dafür steht, dass er irgendwie ja drin ist in seinem Spiel, wenn er da fast schon wie auf Schlittschuhen durch die gegnerische Abwehr schlittert oder kurvt eher, weil schlittern, das klingt ein bisschen unkontrolliert. Also wäre das meine Doppel-6 und ich bin unterwegs im 4-2-3-1. Jetzt können wir schon ein kleines Update geben vom Trainingsplatz am Montag, da wir hier Montagabend gerade aufnehmen. Lars Stindl ist zurück, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Spoiler, bei mir spielt er nicht. Ich glaube deshalb nicht, dass er in der Startelf steht, weil es irgendwie doch jetzt eine dreiwöchige Pause war. Deswegen sehe ich hinter den Spitzen, lass mich überlegen, wie wir es jetzt machen. Es gibt viele Optionen. Ich glaube, ich sehe Alassane Plea hinter den Spitzen. Das kann ich, glaube ich, direkt vollenden, weil es dann Sinn ergibt. Also Alassane Plea hinter den Spitzen, links Thuram, im Zentrum Brill Embolo, den Doppeltorschützen von Bielefeld und rechts Jonas Hofmann. Jetzt weiß ich ja aufgrund deiner Formation schon, dass es da auf jeden Fall Widerspruch gibt.
Ja, also klar. Widerspruch aus der Natur der Sache heraus, denn ich habe ja eine andere Formation gewählt und bei mir wird auf jeden Fall der Capitano auch spielen, Lars Stindl, vorausgesetzt natürlich, dass er bereit ist, das wird sich in den nächsten Tagen dann nochmal richtig herausstellen, aber wenn er fit ist, geht für mich kein Weg an Lars Stindl vorbei, bester Gladbacher Torschütze in dieser Saison, 12 Treffern, seine persönliche Bestmarke hat er schon erreicht und ich glaube, dass er gerade in dieser entscheidenden Phase, wir haben es ja auch oft genug betont, sowohl im Podcast als auch in einigen Artikeln, die wir gemacht haben, dass Lars Stindl einfach jemand ist, der die Mannschaft da mitnehmen kann mit seiner Spielintelligenz, auch mit seiner Torqualität, mit seiner Schussqualität, mit seiner Präsenz auf dem Platz, ist er einfach jemand, der dabei sein muss, auch gerade wenn es in die entscheidende Phase geht, auch in der vergangenen Saison. Hat er ja auch mit seinem Doppelpack in Paderborn zeitgleich verloren, Leverkusen in Berlin, dafür gesorgt, dass man als Gladbach dann in die Champions League eingezogen ist. Also wenn Lars Stindl fit ist, kommt Marco Rose nicht an ihm vorbei. Und vorne, finde ich, kommt man auch nicht an Jonas Hofmann vorbei. Er hat ja dann dieses Spiel gegen Bielefeld Pause gehabt, konnte sich also so richtig erholen. Er hat nach seiner Corona-Infektion ja dann auch gleich wieder gespielt, hatte jetzt Zeit, die Akkus aufzuladen, inklusive der Pause jetzt. Also von daher Hofmann auf jeden Fall. Und Markus Thuram, finde ich, ist im Moment auch der Borusse, der eine extrem positive Ausstrahlung hat, der richtig Bock wieder hat auf Fußball, das sieht man. Und ja, dann hat man natürlich, ich weiß, einiges an Bielefeld-Toren auf der Bank sitzen. Brel Embolo, der
Doppel. Vier Stück.
So. Vier Stück, genau. Alassane Plea kam da auch schon von der Bank. Und ja, für Hannes Wolf tut es mir ein bisschen leid, weil er hat ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Bielefeld gemacht für sich persönlich. Ist reingekommen in dieses Gladbach-Spiel, so richtig drin gewesen, hat auch an dem Tiki-Taka-Tor mitgearbeitet, einen der Doppelpässe gespielt mit Brel Embolo. Also ja, für Hannes Wolf in der Borussia-Werdung ganz großer Schritt, aber fürs Spiel in München die Startformation dann leider nicht, denn Lars Stindl ist da. Und wenn Lars Stindl fit ist, dann muss er auch spielen. Alternativ sollte es dann vielleicht doch nicht reichen, würde ich tatsächlich dann Alassane Plea auf der Position von Lars Stindl auch sehen und vorne eben die beiden Herrschaften Thuram und Hofmann. Und ich glaube, dass man da mit den Bayern ordentlich zusetzen könnte.
Und selbst wenn es heißt, Lars Stindl ist nicht fit, könnte es ein Bluff sein. Aber mal schauen, ob Marco Rose da die Dieter Ecking-Schule macht. Es war auf jeden Fall der Stand, dass es gut aussieht. Das sagt er am Montagabend. Ja, damit sind wir beim Ergebnis-Tipp. Wir haben schon gesagt, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 wird es wahrscheinlich nicht werden. Die Reihe wird nicht vorgesetzt. Ich lasse dir den Vortritt. Also so wie bei den Siegen darfst du auch zuerst.
Gut, also ich bleibe auf jeden Fall bei 4 Toren. Das ist schon mal ganz klar. Und ich würde sagen, dass jeder 2 schießt, wo ich ja schon angefangen habe mit 2-2, 2-2. 77 und 92, dann gibt es das eben auch im Jahre 2021. Also 2-2, ich verrate jetzt nicht, wer in Führung geht und wer Führung
verspielt. Und welcher Torwart ein Tor vorbereitet
in der 90. Welcher Torwart ein Tor in der 90. vorbereitet, genau. Wäre mal interessant, den Jan Sommer in der Aktion damals wie Dirk Heine zu sehen. Aber gut, warten wir es ab. Wir wünschen uns natürlich, dass es nicht ganz so spannend wird und in letzter Sekunde noch irgendein Ausgleich fällt, weil wir sind ja immer die Leidtragenden, wenn wir über das Spiel schreiben müssen, weil man dann schnell nochmal umkoordinieren muss. Also von daher schauen wir mal, aber ich sage 2-2. Bitteschön.
Wenn es danach geht, würde ich meinen Tipp erfreuen. Das Spiel ist nämlich vor der 90. Minute entschieden. Und zwar für Borussia, die 2-0 gewinnt, also ein 2015er Revival. Frag mich nicht, wie verdient und wie glücklich, aber ich habe ein Gefühl, sie wird dieses Spiel gewinnen und damit dafür sorgen, dass es weiter im Gleichschritt geht. Mit Bayer Leverkusen ist also bei 4 Punkten Rückstand, bleibt auf Platz 6, weil ich auch davon ausgehe, dass Leverkusen gegen Bremen gewinnt. Ja, dann werden wir also nach diesem Wochenende so schlau wie zuvor, aber hätten, denke ich, ein sehr angenehmes, nettes Fußballwochenende erlebt. Und so oder so ist es ja ein Spiel, auf das wir uns freuen können.
Definitiv. Und natürlich, im Grunde hast du ja recht, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, diesen Joker in München nichts holen zu müssen. Gar nichts. Also das Spiel dann zu verlieren, den hat Gladbach ja verspielt. Also verlieren ist verboten. Punkt. Ja. Es wäre auf jeden Fall so, dass der 6. Platz dann noch möglich ist. Deswegen bleibe ich auch dabei. Und denke, dass wir da mit Sicherheit ein großes sportverbundenes Vergnügen haben werden bei diesem Spiel. Denn Gladbach-Bayern, das hat immer was. Das hat richtig, ja, es ist tatsächlich, würde ich, wenn irgendwas in Deutschland ein Klassiko ist, dann sicherlich auch Gladbach gegen Bayern. Und steht viel dahinter, viel Geschichte, viele Möglichkeiten, wie man sich dieses Spiel denken kann. Und deswegen darf man sich einfach drauf freuen.
Einiges davon haben wir in dieser Folge zurückgeblickt und werden uns natürlich am nächsten Montag dann intensiv dem widmen, was am Samstag in München passiert sein wird. So heißt es korrekt im Futur 2. Und ja, das wird einiges sein. Seid gespannt, freut euch drauf. Erstmal hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Und in dem Sinne, bis nächsten Montag.
Tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de